Guten Tag. Ich habe in der letzten Vorlesung Ihnen zu zeigen versucht, was Wissenschaftskritik bei Descartes bedeutet. Und zwar an dem Beispiel seiner Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen Zustand der Geometrie. Das ist deswegen kein willkürliches Beispiel, weil es in seiner Entwicklung auch inhaltlich eine entscheidende Rolle spielt, im Hinblick auf seine Theorie des Erkennens. Das werden wir dann heute noch sehen. Ich habe die Sache im Licht ziemlich allgemeiner Begriffe dargestellt, als Spannung zwischen der Forderung der Homogenität und Einheitlichkeit der Wissenschaft auf der einen Seite, Forderung nach Innovation, Aufklärung des Innovationspotenzials der Wissenschaft andererseits. Was wir von einer Wissenschaft wollen, ist die Entdeckung von Neuem. Und wir wollen verstehen, wie das auf eine methodische Weise, das heißt planvoll und in einem gewissen Sinn auch vorhersehbar, möglich ist. Und der Begriff, den ich Ihnen vorgeschlagen habe, um seine charakteristische Lösung für diese Spannung würdigen zu können, war Kreativität. Die Idee ist, ausgehend von wenigen und eindeutig festgelegten Grundlagen oder Gegebenheiten in der Geometrie, im Zirkel und Lineal, ausgehend davon werden Objekte konstruiert, die eben dann nicht nur Resultate dieser Konstruktionen sind, sondern ihrerseits als Mittel oder Instrumente funktionieren, mit denen man Konstruktionen ausführen kann, die auf den anfänglich gegebenen Grundlagen nicht konstruierbar waren. Ein wirklich entscheidender Aspekt hier ist das Faktum als solches, die Tatsache, dass die Geometrie richtig verstanden beweisen würde, dass so etwas überhaupt möglich ist und dass diese Vorstellung von seiner quasi Münchhausenartigen Selbstentwicklung nicht nur ein unrealistischer Wunschtraum ist. Also da sind mir jetzt zwei kleine zusätzliche Bemerkungen sehr wichtig. Einerseits die Erinnerung an etwas, was ich auch schon vorige Woche gesagt habe, nämlich, dass sich für Descartes die Frage der Homogenität der Wissenschaften erweitert zu der Frage der Homogenität und einheitlichen Begründung von Wissen überhaupt oder Wissenschaftlichkeit überhaupt. Da habe ich Ihnen diese Stelle vom Anfang der Regulärdirektion im Ingenii vorgelesen, die wirklich ganz diametral dem Wissenschaftspluralismus des Aristoteles entgegengesetzt ist. Nicht? Das sagt da wirklich was, was hundertprozentig das Gegenteil ist. Es ist ein wichtiges Motiv im Hintergrund der kartesischen Erkenntnistheorie und so eine Gedankenfigur kommt bei ihm in anderen Zusammenhängen immer wieder mal vor. Wichtiges Motiv, dass man das, was man bei einer Wissenschaft wie der Geometrie als wesentliche Charakteristik erkennt, vom Wissen überhaupt muss fordern können. Wie diese Erweiterung aber funktioniert, also von der Geometrie auf das Wissen überhaupt, das ist eine andere Sache, das müssen wir erst sehen. Der zweite Punkt ist, dass solche Beispiele, also noch immer ein zweiter Punkt zu der Sache, die Geometrie zeigt, dass das nicht ein ganz unrealistischer Wunschtraum ist, ne? Diese Kreativitätsidee. Der zweite Punkt also ist, dass solche Beispiele aus der Geometrie, wie vorige Woche gezeigt, aber doch nur die Möglichkeit so einer grundsätzlichen Vereinbarung von Homogenität und Innovation in einem produktiven Verfahren beweisen. Das sind einzelne Beispiele. Das kann man so machen, das kann man so machen. Damit kann man dann diese Aufgaben lösen, die bisher nicht lösbar waren oder nur aufgrund von Ad-hoc-Einführung zusätzlicher Prinzipien gelöst werden konnten und so weiter. Sie liefern noch nicht den tatsächlichen Neuaufbau der Geometrie. Das ist, glaube ich, ersichtlich. Sie zeigen, in welche Richtung man gehen muss und sie zeigen einem, dass es eigentlich möglich sein könnte. aber noch nicht diesen tatsächlichen Neuaufbau der Geometrie. Damit setzen wir fort. Das ist es, was die analytische Geometrie leistet. Was man die Entdeckung der analytischen Geometrie nennen, durch Descartes nennen kann, ist allerdings im Gegensatz zur Art und Weise, wie man das im Schulunterricht lernt, ein sehr komplexer Vorgang, auch aus wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive von einem gewissen Interesse. Und in diesem Vorgang, in diesem Gedankengang, sind auch noch zusätzliche Schlüsselgedanken enthalten im Hinblick auf das Erkenntnisproblem. Also noch einmal von einer etwas anderen Seite. Die Beispiele von voriger Woche lassen erkennen, was er wollte und was er gesucht hat, nämlich die einheitliche Begründung der Geometrie aus den Zirkellinealkonstruktionen. Und sie lassen auch erkennen, dass er den Erfolg davon abhängig gemacht hat, dass das so ein Effekt der Produktivität oder Kreativität zur Geltung gebracht werden kann. Ich werde Ihnen jetzt kommen in zwei Schritten eine ganz extrem schematische, verkürzte, also am Rand des sozusagen des Betrugs, verkürzte Darstellung davon geben, wie er diese Begründung schließlich gefunden hat, wie das vor sich gegangen ist. Und dann werde ich denselben Vorgang noch einmal aus einer leicht verschobenen Perspektive kommentieren, wo man dann sieht, wie man von da aus über die geometrische Fragestellung hinaus kommt. Also der eine Schritt ist der, dass ich zeige, wie ist er da wirklich auf diese Idee einer einheitlichen Begründung gekommen. Und das zweite ist dann, was an der Art und Weise, wie er da drauf gekommen ist, nutzt jetzt wirklich was für diese Frage nach der Erkenntnis im Allgemeinen, nach so einer einheitlichen Begründung, nicht der Geometrie, sondern des Wissens überhaupt. Und in beiden Hinsichten, die ich da ein bisschen auseinanderhalte, obwohl es natürlich faktisch ineinander gespielt hat, in beiden Hinsichten hat für Descartes ein spätantiker Mathematiker eine große, man könnte fast sagen, die entscheidende Rolle gespielt, mit gewissen Anregungen. Ein Pappus von Alexandria, das ist einer der allerbedeutendsten späten Mathematiker in der antiken Tradition, im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung hat er gelebt. Der hat eine ganze Menge publiziert, unter anderem so eine dann wirklich sehr, sehr bedeutende Sammlung mathematischer Sätze und Beweise, die Ende des 16. Jahrhunderts erstmals ins Lateinische übersetzt worden ist. Aber er hat auch spezielle einzelne Kommentare geschrieben, also er hat den Euklid kommentiert und er hat selber ein paar Sachen erfunden, sozusagen. Es sind ein paar Probleme oder ein paar Lösungen, sind bis heute nach ihm benannt. Lösungen, die zum Teil dann von anderen Voraussetzungen aus in der Moderne wieder eine Standardform gefunden haben. In welcher Ausgabe Descartes ihn gelesen hat, das sind so um 1600 mehrere Ausgaben erschienen, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber das könnte man sicher herausbringen, vielleicht weiß das der Herr Ribordy. Also, zwei Blicke auf dieselbe Sache, beide Male spielt dieser Pappus eine Rolle. Aber ich stelle das so dar, dass das zwei unabhängige sozusagen Einflusslinien sind. Der erste Punkt des Einflusses, Sie wissen das, Sie kennen das wirklich nicht, der erste Punkt des Einflusses ist einfach nichts anderes als ein Problem, das dieser Pappus formuliert hat, eben das sogenannte Pappus-Problem, das als solches berühmt geworden ist, also auch unter der Bezeichnung das Pappus-Problem. Und zwar ist das ein sogenanntes Ortsproblem. Was ist ein Ortsproblem? Sollten Sie eigentlich wissen. Zunächst, das kann man später relativieren, aber die einfachste Sache ist, dass man dass man sagt, das ist eine bestimmte Art und Weise, wie man Probleme formuliert. Also ein Ortsproblem, mit dem Wort Ortsproblem bezeichnet man eine bestimmte Art und Weise, wie das Problem gestellt wird. Also so, dass da ein kleiner Spielraum bleibt, dass man sich denkt, man könnte die Probleme auch anders. Ne? Aber das, in der Hinsicht werden wir das nochmal relativieren. Eine bestimmte Art und Weise, wie man ein Problem stellt, hat eine sehr, sehr lange Tradition und die gilt bis heute. Also ich bin eigentlich sicher, dass Sie alle das aus dem Schulunterricht kennen. Was ein Ortsproblem ist, es hat die Form, dass gewisse geometrische, es gibt eine Angabe, gewisse geometrische Objekte sind gegeben. Normalerweise sind auch bestimmte Beziehungen zwischen diesen Objekten vorgegeben. Also es heißt nicht nur, es gibt einen Kreis und eine Gerade, sondern es wird auch gesagt, ob diese Gerade den Kreis schneidet oder nicht, oder ob sie eine Tangente und so weiter. Und das ist dann die Angabe und dann heißt es immer, und finde den Ort aller Punkte, die eine bestimmte Bedingung in Hinblick auf diese Gegebenheiten erfüllen. Also finde den Ort aller Punkte, der von dem Mittelpunkt des Kreises und dem Ding gleich weit entfernt ist oder sowas. Sowas Ähnliches. Eine relativ einfache Aufgabe dieser Art, was auf den ersten Blick relativ einfache Aufgabe dieser Art, wäre die folgende, da habe ich jetzt nichts, das können Sie, glaube ich, verstehen, wenn ich es Ihnen vorlese, beziehungsweise mit meinen Händen ein bisschen nachhelfe. Also gegeben ist eine Gerade G, ja, und ein nicht auf der Gerade, nicht auf dieser Geraden liegender Punkt P, der ist da, und dann gegeben ist eine gewisse Streckenlänge A. Und die Aufgabe ist jetzt, dass man von diesem Punkt B beliebig viele Gerade zieht, die die gegebene Gerade schneiden. Also man führt von dem Punkt P aus ein Geradenbündel sozusagen über diese gegebene Gerade G hinweg. Und von jedem Schnittpunkt einer solchen Geraden ab tut man auf der anderen Seite der Geraden G den Abstand A abtragen. Findet den Ort aller Punkte derart, dass sie auf solchen Geraden liegen und von der gegebenen Geraden G den Abstand A haben. Findet den Ort aller Punkte, die auf einer Geraden liegen, die von P ausgeht, die Gerade G schneidet und jenseits der Geraden dann soll dieser Abstand A sein. Ja? Also das Einfachste ist, die erste, die wir ziehen wird, ist vielleicht eine Orthogonale, da ist die Gerade G, da ist der Punkt B, da machen Sie eine Senkrechte drauf und jenseits tragen Sie A ab. Wenn Sie jetzt eine Gerade machen, die so schief, nach beiden Seiten schief rüber geht, dann wird der Punkt ein bisschen tiefer liegen als der, nicht? Ja? Es ist ganz leicht, einzelne solche Punkte zu konstruieren. Man braucht nur das Lineal nehmen und in einem Zirkel den Abstand A und dann, man braucht wirklich nur sehr, sehr wenig. Ne? Aber was ist die gemeinsame Charakteristik für den Ort aller dieser Punkte? Die Kurve hat einen eigenen Namen, die ist in der Antike bekannt gewesen, das ist die Konchoide des Nikomedes. Und es ist gar nicht so einfach zu sagen, wie diese Kurve als Ganze charakterisiert. Das ist also, was der Ort aller dieser Punkte ist. Also daran kann man erkennen, also das schaut ungefähr so aus. Dann. Also da ist diese Gerade G und die Konchoide schaut ungefähr so aus. Also das ist ein flacher Hügel sozusagen, mehr oder weniger flacher Hügel. Übrigens nebenbei, Fußnote, Descartes hat zur Konstruktion der Konchoide auch so eine Maschine erfunden, die so auf so einen ähnlichen Gedanken basiert wie diese kleinen Maschinchen, die ich Ihnen letztes Mal gezeigt habe. Die ist aber viel komplizierter. Also ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, die funktioniert so, dass man da schon einen Halbkreis haben muss. Den Halbkreis montiert man an einer Geraden, und zwar so, dass er verschiebbar ist und die Schnittpunkte von diesem Halbkreis mit einer anderen Geraden, die aus derselben Bewegung gesteuert wird, die bilden dann diese Kurve. Ja, also das ist nur eine Fußnote. Also das ist ein Ortsproblem. Hier haben Sie gesehen, da ist angegeben der Punkt, die Gerade, der Abstand. Drei Sachen sind angegeben und dann findet den Ort aller Punkte, der eine bestimmte Bedingung in Bezug auf diese Gegebenheiten erfüllt. Pappus von Alexandria hat ein Problem gestellt, das man auf diese Weise formulieren kann, dass man als ein Ortsproblem formulieren kann, das jedoch eine sehr markante Besonderheit aufweist. Gegenüber allen anderen Ortsproblemen eine Besonderheit aufweist. Das Problem lautet so: Gegeben ist eine gewisse und zwar beliebige, festzusetzende Anzahl von Geraden. Also wie man die macht, es wird ja gesagt, gegeben ist eine beliebige Anzahl von Geraden. Dann ist gegeben die Größe von einem oder manchmal auch mehreren, aber sagen wir mal von einem Winkel. Und das Dritte, was gegeben ist, ist eine Proportion, eine Längenproportion, ein Verhältnis. Also zum Beispiel so ein Verhältnis wie x zu y wie y zu z. Y Quadrat ist x mal z. So was ist gegeben. Ja? Diese drei Sachen, das sind bestimmte Zahlen für diese Proportion. Ne? Und es ist eine bestimmte Winkelgröße und irgendwelche Geraden werden aufs Papier gezeichnet. Irgendwelche. Die Aufgabe ist die, zuerst in einer Mikrofassung, dann in der eigentlichen Fassung. Also Mikrofassung, finden Sie mal einen Punkt, für den Folgendes gilt. Von dem Punkt aus wird jede der Geraden geschnitten, die da gegeben sind, und zwar unter dem gegebenen Winkel. Ja, also von dem Punkt für jede der Geraden, und zwar so, dass jede der Geraden unter diesem einen bestimmten gegebenen Winkel geschnitten wird. Und zweitens so, dass die Abstände von dem gegebenen Punkt zu den jeweiligen Schnittpunkten mit den gegebenen Geraden, ja, von dem gesuchten Punkt zu den Schnittpunkten mit den gegebenen Geraden, dass diese Abstände in der verlangten Proportion stehen. Können Sie sich jetzt ein bisschen was vorstellen, wie sowas ausschaut? Eigentlich heißt es natürlich, finden Sie den Ort aller Punkte, die diese Bedingung erfüllen, dass Sie die gegebenen Geraden unter dem Winkel 33 Grad schneiden und dass die Abstände zu den gegebenen Geraden in der Proportion, wenn das drei gegebene Gerade waren, dann gibt es da drei Glieder in der Proportion, der Abstand zu der Geraden A, zu dem Abstand in der Geraden B, wie der Abstand zur Geraden B, zu dem Abstand zu der Geraden C. Sie sehen sofort in dieser mündlichen Formulierung, es kommt gleich ein Bild, Sie sehen sofort in dieser mündlichen Formulierung, wie ich Ihnen das präsentiert habe, was das Besondere dran ist, nämlich, dass das in Wirklichkeit nicht ein Ortsproblem ist, sondern eine unendliche Anzahl von Ortsproblemen, abhängig davon, was man für Winkel wählt, da hat man jede Auswahl, die man will, wie viel Gerade man hat, wie diese Gerade liegen, ob es da zum Beispiel parallele Geraden gibt oder wie viele parallelen Geraden da vorhanden sind und so weiter. Das ist alles möglich. Ich zeige Ihnen jetzt etwas und bespreche eine Variante davon, die ganz, ganz extrem einfach ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist keine einfache Variante. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass es was gibt, wie man das einfacher machen kann. Also, die drei gegebenen Geraden sind da A, B und C. Ja, die haben wir irgendwie willkürlich hingeschrieben. Dann wurde festgesetzt, dass der Winkel, der gegeben ist, und das ist die hauptsächliche Erleichterung bei der Sache, der rechte Winkel ist, unter dem jeweils die Gerade, die von B, von dem gesuchten Punkt B ausgeht, die soll ja das C schneiden, die schneidet das A und sie schneidet auch das B. Und sagen, der Einfachheit halber, hier habe ich hier angenommen, das soll das immer unter dem rechten Winkel schneiden. Ja? Ja? Also wenn P so ein Punkt ist, dann schneidet man alle drei Geraden und zwar so, dass das immer der rechte Winkel ist. Die rechten Winkel, die diese Bedingungen erfüllen, sind die, die ich markiert habe als rechte Winkel. Das ist ein wichtiger Punkt konzeptuell. Ja? Das ist dieser rechte Winkel, das ist dieser rechte Winkel und das ist dieser verlangte rechte Winkel. Der Winkel da hier, den ich auch als einen rechten Winkel gezeichnet habe, von A und B, der fällt nicht unter die Forderung, dass die Winkel die rechten Winkel sind, weil der fällt aber auch unter die Angabe, nämlich unter die faktische Art, wie die Geraden gezeichnet worden sind. Also der ist sozusagen, konzeptuell liegt er auf einer anderen Ebene. Der ist sozusagen, das sind verlangte rechte Winkel, das ist ein zufälliger rechter Winkel, den ich willkürlich gemacht habe, damit die Sache einfach ausschaut. Ja? Ich hätte da keinen rechten Winkel machen müssen. Ich hätte auch nicht mit 3 Geraden mich begnügen müssen, sondern 20 hinmachen können. Ja? Dann hätte ich 20 Verbindungslinien machen müssen und dann ist die Frage, ob man überhaupt 20 rechte Winkel finden kann und so weiter. Ne? So, und die verlangte Proportion ist x. Dieser Abstand x soll sich zu dem Abstand y so verhalten, wie der Abstand y zu z. Also die Vorteile habe ich hier aufgeschrieben, x zu y wie y zu z. Ja? Jetzt schauen wir uns diese Zeichnung an und machen da gewisse Unterscheidungen, ja? Die sozusagen methodische Unterscheidungen, Beobachtungen und Unterscheidungen. Also, zu der Angabe und also nicht relativierbar, zu der Angabe gehörend und nicht relativierbar sind die Geraden A, B und C. Sie sehen zugleich, dass die Strecken G, H und I, die hier stehen, ja, die sind zwar nicht benannt in der Angabe, aber die sind in der Angabe enthalten. Ja, wenn die 3 Geraden einmal so gezeichnet sind, wie sie gezeichnet sind, dann haben mit derselben Nicht-Relativierbarkeit diese 3 Strecken, dann gibt es diese 3 Strecken und dann haben die genau die Längen, die sie haben. Ist das klar? Wenn ich die 3 Geraden so gezeichnet habe, dann ist es eben so, dass zwischen dem Schnittpunkt und dem Schnittpunkt dieser Abstand ist und dem der. Wenn ich das ändern will, dann liegen die Geraden anders. Ja? Also wenn ich das ändern will, dann habe ich eine andere Angabe. Wenn ich die Angabe habe, von diesen 3 Geraden, dann existiert dieses Dreieck und die 3 haben genau die Längen, die sie haben. Sehr wichtiger Punkt. Ich hoffe, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das nicht versteht, oder? Das ergibt sie daraus, klipp und klar. Weil, wenn sie wollen, dass die andere Länge haben, dann müssen sie mindestens eine von den Geraden nehmen und irgendwie verdrehen. Dann haben sie aber die Angabe geändert. Und die Angabe heißt aber, das ist etwas, was nicht geändert wird. Eine Angabe zu haben heißt, dass man es nicht ändern kann. Man kann nicht während der Schularbeit sagen, Frau Lehrer, nein, das gefällt mir nicht, ich will nicht, dass das 5 ist, sondern ich rechne es lieber mit 3. Ja? Verstehen Sie? Okay. Gut, die Strecken x, y und z, die sind in ihrer Länge, in ihrer faktischen Länge, durch die Angabe nicht gegeben. Ja, die sind nicht gegeben. Was von denen gegeben ist, ist nur ihr inneres Verhältnis zueinander. Ja, also dadurch, dass man diese Strecken gezogen hat und dadurch, dass dieses Dreieck existiert, ist noch lange nicht klar, weil man muss ja den Punkt erst finden, ist noch lange nicht klar, wie lang diese Dinger sind. Was feststeht, ist nur, dass diese Dinger in dieser Proportion zueinander stehen. Also das heißt, es ist sozusagen etwas daran, aber nicht die eigentliche Länge fixiert. Ein sehr wichtiger und interessanter Punkt ist, was die Strecken U und W betrifft. Diese beiden Strecken hier. Die unterscheiden sich in ihrer Charakteristik noch einmal von beiden bisher besprochenen Typen. Also die sind sozusagen gegeben, die gehören indirekt zur Angabe. Von denen, die sind nicht in ihrer Länge, aber in ihrer Proportionalität, in ihrem Verhältnis zueinander gegeben. Diese Strecken hier aber sind weder in ihrer tatsächlichen Länge noch irgendwie indirekt durch die Angabe gegeben. Von denen könnte man sagen, die entstehen, die sind bestimmt dadurch, wo dieser Punkt P jetzt wirklich liegt. Die hängen total davon ab, wo dieser Punkt P jetzt eigentlich ist. Und entstehen, könnte man sagen, so quasi nebenbei, ja, wenn man die Sache von dieser Seite her betrachtet. Die entstehen sozusagen akzidentell, aber sie entstehen auf jeden Fall. Und man weiß nichts weiter über sie. Sie kommen weder direkt noch indirekt aus der Angabe heraus. Wenn man die Sache von dieser Seite her betrachtet, was heißt von dieser Seite her? Von welcher Seite habe ich die Sache jetzt betrachtet? Es heißt, unter der Annahme, dass wir den Punkt P schon haben. Ja? Unter der Annahme, dass wir den Punkt P schon haben. Das aber ist gerade nicht der Fall. Ja? Den sollen wir ja erst finden. Ja, das ist ja sozusagen der Witz des Ortsproblems, dass man den erst finden soll. An dieser das müssen Sie verstanden haben. Sie müssen verstanden, es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie den Unterschied zwischen der Art, wie diese drei verschiedenen Arten von Strecken, die wir da haben, wie die zustande kommen, was die für einen Status haben. Die haben einen verschiedenen Status in der verschiedenen, abgestuften Bürgerschaftsstatus innerhalb dieser verschiedenen Stimmrechts, so quasi, innerhalb dieser Zeichnung. An dieser Stelle, wenn man jetzt das hat, kann man in verschiedene Richtungen weiterdenken. In einer Richtung werde ich jetzt sehr von außen, sehr äußerlich, sehr flüchtig eine Idee davon geben, wie die analytische Geometrie erfunden worden ist. Sie ist dadurch, die Erfindung der analytischen Geometrie ist so vor sich gegangen, dass Descartes das Pappusproblem gelöst hat. Darin hat die Erfindung der analytischen Geometrie bestanden. Beziehungsweise, dass er mit einer guten Motivation behaupten konnte, das Pappusproblem gelöst zu haben. Sie können selber das Problem für diese Variante davon sehr einfach lösen. Für diesen besonderen Fall versuchen Sie es zu Hause. Für diesen einfachen Fall ist es sehr, sehr leicht zu lösen. Sie kommen durch Benutzung von Sätzen über ähnliche Dreiecke, also Sie haben ja da überall irgendwelche ähnliche Dreiecke. Nicht? Da, die zwei und so. Also über Benutzung von Sätzen über ähnliche Dreiecke kommen Sie sehr leicht zu so einer Gleichung, zu dieser Gleichung. Ja? Und wenn Sie dann bei der Gleichung sind, dann setzt man diese Proportion ein, und zwar um das Z zu eliminieren. Man kann dann sagen, Z ist Y Quadrat durch X. Dann gibt es noch eine Zwischenstufe. Und wenn man dann für das I, das ist dieser Abstand da, man kann irgendeinen nehmen, aber wenn man das I als 1 setzt, das gleich 1 setzt, dann kommt man zu der Gleichung. Und das ist der Ort aller Punkte, die hier in diesem Fall die Bedingung erfüllen. Das ist irgendein Ort von Kegelschnitt, ne? Eine quadratische Gleichung. Ne? Sehr einfach, es ist wirklich ganz einfach. Probieren Sie es dann, dann haben Sie ein bisschen ein Descartes-Feeling. Der springende Punkt dabei, wenn man das sagt, ist natürlich, das ist nicht die Lösung des Pappus-Problems, sondern es ist die Lösung eines ganz, ganz kleinen Pappus-Problems. Aber Descartes hat gezeigt, dass man das Problem für bis zu 13 gegebene Gerade verschiedene Winkel und Proportionen lösen kann. ist unvorstellbar natürlich. Ne? Er hat ja auch keine einzige Zeichnung mit 13 verschiedenen Geraden und angefertigt. Wenn man das Problem sozusagen für beliebige Anzahlen von parallelen Schiefwinkeln und so vielen Geraden und Winkeln und so weiter löst, dann kriegt man immer wieder verschiedene Kurven. Es besteht ein gewisser gesetzmäßiger Zusammenhang schon allein zwischen der Anzahl der Geraden, die man annimmt, und dem Grad der Gleichungen, die man dann da rauskriegt. Aber im Prinzip gilt, dass bei immer komplexeren Angaben immer komplexere Kurven sich als diese Orte aller Punkte ergeben. Können Sie noch immer? Ja, ne? Im Prinzip, wenn man es einmal weiß, die Geschichte, ist es sehr einleuchtend. Der springende Punkt ist, dass Descartes, und zwar mit einem gewissen Recht, wie man sagen kann, diese Sache so interpretiert hat, dass man mit einer wirklich allgemeinen Lösung des Pappusproblems einfach alle geometrischen Kurven kriegen wird. Das ist der Punkt. Wenn man das Pappusproblem ganz allgemein löst, dann liefert, wenn an irgendeiner Kurve fällt, dann erfindet man halt nur eine Variante des Pappusproblems, die diese Kurve liefern wird, so quasi. Also da kriegt man irgendeine Art von Kegelschnitt und dann kann man das verändern. Wie kriegt man dann, was ich was? Gleichungen dritten Grades und so weiter. Ne? Also das hat den einen Effekt. Der eine Effekt ist, dass man zu einer Klassifikation der geometrischen Kurven nach ihrer Komplexität kommt. Und zwar mit dem Maßstab der Komplexität der Angaben im Pappus-Problem. Ne, kann man sagen, mit so und so. Also wir n-dimensionale Systeme hat man da. Aber die eigentlich dramatische Folgerung aus der Sache ist natürlich die, dass man, wenn das stimmt, alle geometrischen Kurven überhaupt durch Streckenverhältnisse darstellen kann. Wie kompliziert die Kurve auch immer sein mag, sagt uns dieses Resultat, dass man sie durch Streckenverhältnisse darstellen kann, durch die Abstände ihrer Punkte, durch die Charakterisierung der Abstände ihrer Punkte zu gegebenen Geraden. Das ist die Idee. Ne? Das ist die analytische Geometrie. Eigentlich, aus der Sicht von Descartes, ist die Erfindung der analytischen Geometrie äquivalent der allgemeinen Lösung des Pappus-Problems. Ich lese Ihnen, was er Anfang der 30er Jahre als ersten Satz seiner Abhandlung über die Geometrie geschrieben hat, vor, den Satz: Alle Probleme der Geometrie können leicht auf einen solchen Ausdruck gebracht werden, dass es nachher nur der Kenntnis der Länge gewisser gerader Linien bedarf, um diese Probleme zu konstruieren. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wie er den Satz hingeschrieben war, war er noch 100% mehr stolz, als wie er das mit dem Cogito aufgeschrieben hat. Das muss wirklich ein Triumph gewesen sein für ihn, dass er den Satz hat schreiben können. Alle Probleme der Geometrie können dadurch gelöst werden, dass man gewisse Streckengängen in Beziehung zueinander setzt. Das ist wirklich das Ziel, da ist wirklich das Ziel erreicht, wenn man von Anfang an auch bei diesen einzelnen Maschinen nachgegangen ist, dass man alles auf diese Zirkellinealkonstruktion, auf Streckenlängen, auf konstante Längen von Strecken, die auf Geraden abgetragen werden, reduzieren kann. Ich habe gesagt, es gibt was aus wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive an der Sache selbstständiges Interesse verdient. Und das ist der Punkt, also das ist jetzt so eine kleine Zusatzbemerkung, ne? Dass die analytische Geometrie eben nicht als eine bestimmte einfache Methode erfunden worden ist. Nicht jemand hat sich überlegt, wie können wir uns alles einfacher machen, zeichnen wir zwar so Dinge hin, sondern durch die Lösung eines Problems, und zwar durch die Lösung eines bestimmten Problems in seiner kompliziertesten Form. Also, dass der Weg zu dieser Festlegung eines einfachen, radikal einfachen Standards ein Weg ist, der von der Forderung nach Einfachheit über die Lösung eines extrem komplizierten Problems zu diesem Einfachen als Resultat geführt hat. Also die analytische Geometrie ist dann im Ursprung nicht die Idee des rechtwinkligen Koordinatensystems, überhaupt nicht. Ne? Es ist falsch zu glauben, fangen wir an, didaktisch, fangen wir an mit einem rechtwinkligen Koordinatensystem, mit einer X- und einer Y-Achse und dann stellt sich vor, dass man da noch ein Z und der Dings noch über n-dimensionale Räume und so weiter. Am Ursprung ist es genau umgekehrt gewesen. Schiefwinklig, n-dimensional. Natürlich ist es so, dass bei seinem Beweisen, wie man sozusagen das Pappus-Problem für eine höhere Anzahl von Geraden und bei schiefen Winkeln löst, der entscheidende Kick sind natürlich die Reduktionsverfahren gewesen. Also Verfahren, wie man zeigt, dass man Beispiele mit n Geraden auf Beispiele mit n minus so und so viel Geraden zurückführen kann, so dass man dann am Schluss ja, wirklich bei dem Paradigma des einfachen rechtwinkligen Koordinatensystems mit einer Y- und einer X-Achse landet, nicht? Durch gewisse Reduktionsverfahren, die der eigentliche Witz in den Beweisen sind. Nebenbei gesagt, Descartes war ja, und in vielen Punkten spielt es auch sachlich eine Rolle, ein großer Gegner seiner mathematischen Konkurrenten, seiner Zeitgenossen Mathematiker an dem Punkt, dass die ihre Lösungen, ihre Probleme und die Lösungen präsentiert haben und ihre Beweise immer nur unvollständig dargestellt haben, sodass man nicht sehen konnte, wie der eigentlich drauf gekommen ist. Und er ist mit Recht kritisch an diesem Punkt. Und nämlich mit Recht deswegen, weil er selber Wesentliches dazu beigetragen hat, diese Unsitte auszumerzen. Aber in der Geometrieabhandlung sind auch nicht alle Beweise offen, die er da führt für diese Lösungen. Also das rechtwinklige Koordinatensystem mit einer X- und einer Y-Achse ist nicht der Ausgangspunkt, der ist sozusagen die Belohnung bei dieser Entwicklung der analytischen Geometrie. Also noch einmal zusammenfassend, zwei Punkte sind bemerkenswert aus dieser Perspektive. Das Einfache kommt nicht aus heiterem Himmel, als ein Gedankenblitz, wie man sich alles einfacher machen kann, sondern es kommt aus dem Komplizierten. Und der zweite Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, ganz viel wichtiger noch, ist der, die Methode zur Lösung aller geometrischen Probleme ist selber die Lösung eines Problems. Ja? Es ist ein bestimmtes Problem, das gelöst wird, das uns zeigt, wie man alle Probleme löst, alle geometrischen Probleme. Also die Methode, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja? Das ist die eine Perspektive. Ich habe gesagt, zwei Schritte, ich zeige Ihnen sehr schematisch, wie das erfunden worden ist und habe gesagt, dann betrachten wir die Sache noch einmal aus einer leicht anderen Perspektive. Ja? Und aus dieser leicht anderen Perspektive ist es dann, wenn man nachdenkt, zum Beispiel wichtig, sich an das zu erinnern, was ich gesagt habe, über den verschiedenen Status dieser Abstände. Wie wird eigentlich auch in so einem extrem einfachen Fall der Punkt B gefunden? Wie wird er denn wirklich gefunden? Wie über die unterschiedliche Gegebenheitsweise dieser verschiedenen Arten von Strecken, also den Unterschied zwischen denen da und denen zum Beispiel, aber die sind ja auch wieder was Eigenes, von denen zwar nicht die Länge, aber ihr Verhältnis zueinander gegeben ist und so weiter. Wie ich über diese Unterschiede gesprochen habe, da konnte ich deswegen über diese Unterschiede sprechen, weil ich eben den Punkt B da schon hatte. Aber es geht doch eigentlich bei dem Problem darum, den Punkt B erst einmal zu finden und nicht nur den Punkt B zu finden, sondern alle, die diese von B verschiedenen Punkte, die auch diese Bedingung erfüllen. Na? Ist nicht so? Oder auch nicht? Umgekehrt vielleicht? Vielleicht umgekehrt. Ist es nicht vielleicht so, dass man den Punkt B zuerst haben muss, um ihn überhaupt finden zu können? Ist nicht genau umgekehrt, dass man zuerst haben muss und dann erst. Man kann ihn nur finden, wenn man schon hat. Diese auf den ersten Blick ein bisschen seltsame Frage, ob man nicht vielleicht nur dadurch finden kann, dass man schon hat, ist der Schlüssel zu dem, was bei Descartes analytische Methode heißt und ist der zweite Linie des Einflusses von diesem Pappus von Alexandria. Der Pappus hat in seiner Geometriesammlung eine Beschreibung von etwas gegeben, wovon er sagt, das ist eine Methode, die die antiken Mathematiker vor ihm immer schon mit einem ganz besonderen Nutzen verwendet haben, die eine ganz besonders wertvolle und produktive und sozusagen fruchtbare Methode ist. Und die nennt er die analytische Methode, dieser Pappus. Und auch das ist etwas, was Sie alle kennen, was man in der Schule lernt, dass man damit umgeht. Die besteht ganz einfach darin, dass man, wenn man es mit einem Problem von der Art eines Ortsproblems zu tun hat, dass man annimmt, man hätte die Lösung schon. So in dem Sinn, man zeichnet sich den Punkt einfach auf und lässt die Lösung, von der man angenommen hat, freihändig sozusagen, dass man sie schon hätte, mitspielen bei der Suche nach ihr selbst. In der Geometrie kann man das ganz besonders deutlich sehen. Es ist dasselbe, man kann dasselbe Problem abhandeln in Bezug auf die Algebra, ja, auf die Art der Verwendung von Buchstaben für unbestimmte, bestimmte Zahlen, ja, für unbestimmte Konstante oder sowas. Aber in der Geometrie sieht man es besonders deutlich, wenn man das einfach hinzeichnet. Ja? Wenn man es hinzeichnet, sieht man, was man macht. Ja? Das Annehmen der Lösung besteht darin, dass man es aufzeichnet. Ne? Man zeichnet den Punkt B einfach ein und schaut jetzt, welche geometrischen Objekte dadurch, dass man ihn eingezeichnet hat, entstehen. Also zum Beispiel die da, nicht? Diese Abstände W und U sind welche, die durch das Einzeichnen des Punktes B entstehen. Die sind schon vorher da. Ja? Und die sind sozusagen in ihrem Verhältnis gefordert. Die sind natürlich jetzt auch da, wenn man ihn einzeichnet. Dann sind, ist nicht nur die Proportion da, sondern sind die Längen da. Aber die sind das Interessanteste, nicht? Weil von denen war vorher überhaupt nichts da. Die entstehen nur dadurch, dass ich den Punkt P einzeichnen. Also allgemein gesagt, man zeichnet ein, was man für die Lösung hält, oft natürlich den ganzen Ort. Man sagt, was ist der Ort aller Punkte T? Und sagen wir mal, es ist ein Kreis und dann zeichnet man einen Kreis hin. Und dann entstehen dadurch, dass man den Kreis hat, Beziehungen. Also zum Beispiel die eine Gerade schneidet den Kreis, die andere schneidet ihn nicht. Eine geht durch den Mittelpunkt des Kreises, andere gehen in einer anderen Richtung durch den Mittelpunkt des Kreises. Dann entstehen Dreiecke zwischen denen. Dann gibt es da Sätze über Sekante und so weiter. Ja? Mit denen kann man jetzt herumrechnen. Die sind alle nur dadurch da, dass man den Kreis eingezeichnet hat. Dann rechnet man, dann kommt man auf irgendwas drauf und am Schluss kommt man drauf, es ist gar kein Kreis. Das hat zwei Brennpunkte sozusagen, ja, oder so. Aber man hat einmal das, ja, so macht man es ja, ne? Auch wirklich. Also es entstehen dadurch neue Objekte. Und was man macht ist, dass man die Beziehungen zwischen allen diesen Objekten, die da entstehen, beschreibt. Also da kann man sagen, das sind auch ähnliche Dreiecke, die man vorher nicht nutzen konnte und so. Man könnte auch noch zusätzlich, hier ist es so, dass einfach alles, was eine Rolle spielt, durch das Einschreiben von dem Punkt B entstanden ist. Man könnte noch weitergehen und zusätzliche Objekte dazu erfinden, die auch mit dem Punkt B verbunden sind. Das ist das, was man eine Hilfskonstruktion nennt. Man könnte sagen, so, na, wisst ihr was, der Schlüssel ist, der macht einmal einen Kreis um B, der, na, so mit dem Radius Z zum Beispiel oder sowas, na, der, Ja, dann hat man eine Hilfskonstruktion, dann hat man willkürlich so ein Objekt erzeugt. Und der Papa sagt, das macht man. Und dann schaut man, was man da für Beziehungen feststellen kann und zieht aus diesen Beziehungen, die man feststellt, gewisse Folgerungen. Also Folgerungen von der Art, der Satz von Thales sagt uns, dass wenn das so ist mit dieser Hilfskonstruktion, dass dann das so und so sein muss. Und das, sagt Pappus, macht man so lang, bis man aus diesen Gegebenheiten, die man da jetzt hat, aus diesen erweiterten Gegebenheiten, einen Satz abgeleitet hat, der bekannt, unbestritten und fundamental ist. Also dort, bis man einen Satz folgern kann, den man eh schon kennt. Ja? Zum Beispiel den pythagoreischen Lehrsatz. Also, dass man dann so quasi den pythagoreischen Lehrsatz bewiesen hat, aus seiner. Wenn man an dem Punkt ist, dass man so einen fundamentalen und unumstößlich wahren Satz abgeleitet hat, dann so dreht man sich um. Dann macht man Folgendes, dann tilgt man alles, was man aufgrund der Annahme des Punktes B eingeführt hat. Man radiert alle Hilfskonstruktionen wieder aus, man vergisst alles, was nur davon abhängt, dass der Punkt B so und so ausgeschaut hat und versucht jetzt aus dem Pythagoras abzuleiten, wie die wirkliche Lösung ausschaut. Ja? Also dann versucht man sich sozusagen, also ich beschreibe das immer so, dass ich sage, das Verfahren ist, also man kann das auf 1000 verschiedene Arten beschreiben, ich finde recht einprägsam die Art und Weise, dass man sagt, das ist ein Kredit. Man hat einen Kredit aufgenommen. Wenn man die Lösung annimmt, nimmt man einen Kredit auf. Und wenn man bei einem bestimmten Punkt ist, wo man Vertrauen hat, dass man mit dem Kredit das Projekt so quasi wirklich jetzt finanzieren kann, wo man sagt, Break-Even-Point ist oder so, dann zahlt man den Kredit zurück und arbeitet sozusagen mit Eigenmitteln. Ne? Dann zahlt man den Kredit zurück, das heißt, man löscht alle diese Annahmen und schaut jetzt, ob es funktioniert. Es funktioniert natürlich nicht immer gleich auf dem ersten. Vielleicht ist da in einem bestimmten Problem der Pythagoras nicht der Schlüssel sozusagen. So, man muss es noch einmal probieren. Man muss jetzt andere Beziehungen anschauen, die da bestehen in dieser erweiterten Konstruktion. Und daher ist die andere Art und Weise, wie man sowas beschreibt, dass man sagt, das ist eine Heuristik. Ne? Das ist ein Verfahren, das uns erlaubt, in einer eben nicht irrationalen und nicht völlig willkürlichen, sondern in einer vernünftigen Weise den Schlüssel zu finden. Ne? Man sagt so, das ist eine, könnte man sagen, eine Methode, den Beweisschlüssel zu finden. Wo soll man ansetzen, wenn man das zeigen will, was das für eine Kurve ist eigentlich. Was soll man da? Und da gibt es natürlich Leute, die haben Intuition und manche haben keine Intuition. Ne? Die einen sagen, zeichnen wir einen Kreis ein und der andere sagt, na, sieht man schon an der Angabe, dass das keinen Sinn haben kann. Das muss ja gerade sein, was der Ort dieser Punkte ist. Aber Intuition. Aber das kann man so beschreiben, diese analytische Methode, dass sie ein Verfahren ist, die Heuristik rational zu gestalten. Ja? Das ist aber etwas, was man bestreiten kann. Also nur für die, die sich da ein bisschen mehr interessieren dafür, das ist eine berühmte Auseinandersetzung gewesen in den 70er Jahren oder was, glaube ich, zwischen dem Philosophen und Logiker Jaco Hintika und dem Popper-Schüler Imre Lakatos über die Frage, ob der Hintika hat zusammen mit jemand anderem ein Buch über diesen Pappus geschrieben und über die Pappus-Methode. Das ist ein tolles Buch. The Method of Analysis heißt es. Und Hintika ist der Auffassung, dass das nicht eine Heuristik ist, dass das was Stärkeres ist als eine Heuristik, dass das ein logisches Verfahren ist eigentlich. Und das hat eben mit Beweistheorien, mit Beweistechniken zu tun, die es auch bei Aristoteles schon gibt, die davon ausgehen, dass wenn man wenn man für einen beliebigen Punkt, so wie ich da diese Gleichung, wie bin ich denn von dem einen Punkt zu dieser allgemeinen Gleichung gekommen? Aufgrund der Annahme, dass wenn ich den Punkt willkürlich wähle, das, was ich über ihn sage, für alle Punkte gelten wird. Ne? Das heißt, Exposition kann man das nennen. Und das ist eine Methode, die Einführung zusätzlicher Individuen in einen logischen Beweisgang, in der Prädikatenlogik. Also das ist nur Fußnote, ne? Also man kann sich darüber streiten, welchen Stellenwert das hat. Lacker hat schon gesagt, das ist nicht mehr als eine Heuristik, und Hintiger sagt, nein, was da verwendet, was da die logische Grundlage ist, ist ein echt logisches Beweisverfahren. Also, das ist diese Papus-Methode. Was ich sagen würde, was zusätzlich zu dieser Beschreibung einerseits als Kreditaufnahme, andererseits als heuristische, also Methode für die Heuristik, wobei würde eher der Hintergrund-Auffassung zuneigen, immer in diesem Streit, was dann noch nützlich ist oder wichtig ist, dass man ins Spiel bringt, um das zu beschreiben, das wäre der Begriff des Zeichens. Das sieht man dann besser bei den algebraischen Beispielen, wo es einfach darum geht, gegeben sein A, B, C, und die stehen in diesen und jenen Beziehungen zueinander. Was ist das X und das Y? Das sind dann die Unbekannten, aber die A, B, C sind die Gegebenen und so. Die Vertretung durch willkürlich gewählte Zeichen, ne, das spielt eine gewisse Rolle. Die willkürliche Annahme hat sozusagen denselben Status wie die Einführung eines Zeichens für das, was ich noch nicht kenne. Ne. Ich führe diese Zeichen A, B in einer Gleichung, in einem bestimmten Zusammenhang ein, wo Plus, Minus und Gleichheitszeichen oder andere Zeichen vorkommen, so wie ich das in die Zeichnung da hineingesetzt habe. Ne. Das ist, was bei Descartes dann also im Weiteren wichtig ist. Darum habe ich das nur erwähnt. Also das war diese zweite Perspektive auf dieselbe Sache. Und jetzt, glaube ich, kann man formulieren, was der Ausgangspunkt war für das frühe erkenntnistheoretische Projekt von Descartes, wenn man das gesehen hat. Nämlich, man kann jetzt sagen, was er will, ist eine Methode, die nicht nur die geometrischen, sondern alle Probleme löst, die überhaupt lösbar sind. Was nebenbei gesagt auch bedeutet, und es war ihm klar, dass es das bedeutet, dass man sagen kann, welche Probleme nicht lösbar sind. Der erste Schritt dazu ist die Verallgemeinerung, oder muss sein, notwendigerweise, eine Verallgemeinerung des Begriffs Problem. Und zwar ausgehend von der typischen Fassung des Ortsproblems. Also ich habe am Anfang gesagt, ein Ortsproblem kann man so beschreiben, dass man sagt, das ist ein Ort, wie man ein Problem beschreibt. Aber in Wirklichkeit sehen Sie ja schon an diesen Überlegungen, die da zur analytischen Geometrie führen, dass Descartes der Auffassung war, dass die Formulierung von Ortsproblemen einfach äquivalent ist mit der Formulierung von geometrischen Problemen. Alle geometrischen Probleme sind Ortsprobleme. Und bei der Verallgemeinerung des Problembegriffs von der Geometrie auf alle Probleme überhaupt, geht man von dem Schema sozusagen des Ortsproblems aus. Was wäre so eine allgemeine, vollkommen allgemeine Fassung vom Problem? Also, eine der schönsten Stellen, die ich kenne in der neueren, das heißt nachantiken Philosophiegeschichte, wo jemand sagt, was ein Problem ist, hat einen ganz einen kleinen Nachteil, weil dort vom philosophischen Problem die Rede ist, aber in Wirklichkeit ist da schon gemeint, jedes Problem ist eine Stelle in den philosophischen Untersuchungen von Ludwig Wittgenstein. Da gibt es eine Formulierung, die beschreibt, was die Philosophen normalerweise für Probleme haben und wie die entstehen. Die entstehen hauptsächlich dadurch, dass die Philosophen glauben, sie müssen immer noch was Verborgenes suchen. Und je weiter suchen, umso tiefer ist das verborgen. Und das kritisiert er, dieser Nimbus, so der, ein Satz, etwas ganz Außergewöhnliches. wie kann man, was es eigentlich ist, ein Satz oder so. Und er sagt, der Zübel der Philosophie fängt eben damit an, dass man sich in dieser Weise wundert. Aber, und dann gibt es eine Stelle, wo er sagt, was er glaubt, dass die allgemeine Form eines Problems ist. Die allgemeine Form eines philosophischen Problems, sagt er, ist, Doppelpunkt, ich kenne mich nicht aus. Das ist sehr gut. Das ist der Spirit, sozusagen, in dem Descartes denkt. Also die allgemeine Form eines Problems ist, ich kenne mich nicht aus. Nur, wenn man das Ortsproblem, das geometrische Ortsproblem im Hinterkopf hat, dann kann man das ein bisschen schärfer fassen. Dann kann man es ein bisschen schärfer fassen und Folgendes sagen. Das stimmt zwar, aber man muss es genauer bestimmen. Nämlich, nach Descartes ist, und insofern ist Descartes besser gewesen, eine Spur, brauchbarer, seine Vorstellung als die von Wittgenstein. Ein Problem ist ein gemischter Zustand. Das ist sehr wichtig. Ein Problem ist ein gemischter Zustand. Ein Problem besteht immer aus einer Angabe und etwas Unbekannten. Es ist eine Mischung von was, was man kennt und was, was man nicht kennt und kennen will. Ein gemischter Zustand. Mir ist etwas klar und etwas ist mir als unklar präsent. In dem, was mir präsent ist, gibt es was, was mir klar ist und was anderes, was mir nicht klar ist. Und das möchte ich auch klar erkennen. Das ist sozusagen, wenn man das Ortsproblem im Hintergrund hat, die Verallgemeinerung von dem, was ein Problem ist. Ich könnte auch sagen, immer wenn ein Problem besteht, erkenne ich etwas klar und etwas oder auch sehr vieles anderes erkenne ich eben nicht so richtig oder jedenfalls nicht in einer richtigen Weise. Ich sage, also man kann das so formulieren, dass man sagt, man erkennt irgendwas klar und irgendwas anderes erkennt man nicht so klar. Weil es eine alternative Formulierung ist, dass man Erkennen nur für das reserviert, wo man sagt, das erkennt man klar und das andere sagt man, das ist man einfach irgendwie präsent. Beides hat seine Vor- und Nachteile, also da kann man nicht wirklich, beides ist okay. Es ist ganz gut zu wissen, dass man das auf beide Weisen ausdrücken kann. Ne? Dass man auch dort, wo man nicht erkennt, in einer gewissen Weise was präsent hat, weil man sagen kann, man erkennt es nicht und man will dort was erkennen, wo man eben. Ne? Wobei überhaupt nicht gesagt ist, mit diesen Formulierungen nicht gesagt ist, ob das graduelle Unterschiede sind oder ob das scharfe Grenzen sind oder dergleichen. Ne? Man kann verschiedene Bilder dafür verwenden. Also ich verwende gern so Nebelbilder. Also wenn man im Nebel ist, ja, irgendwas kann man erkennen. Man kann seine eigenen Schuhspitzen in einem günstigen, das ist schon sehr ungünstiger Fall, wenn man seine eigenen Schuhspitzen nicht erkennt im Nebel. Ne? Und dann ist die Frage, ob man eine Taschenlampe dabei hat und was eine Taschenlampe nutzt, wenn der Nebel sehr dicht ist und so weiter. Und es gibt auch andere Bilder. Das ist sehr wichtig, dass man sich diesen Unterschied auch klar macht, ja, wo man sozusagen einen vernebelten Fleck hat, wo man eigentlich ein Gesamtbild hat von der Umgebung, in der man ist, aber irgendwo ist was durch Rauch oder eine Wolke, ja, ist was vernebelt in dem Ding. Und das will man aber wissen. Was ist da dahinter? Also kann man da weitergehen oder stürzt man dann ab oder sowas? Ne? Und Descartes will, ist eine Methode finden, wie man in jedem derartigen Fall, wo so ein gemischter Zustand besteht, das Maximum von dem, was man zunächst nicht erkennt oder nicht klar erkennt, erkennbar macht. Das ist der Witz der Sache. Also Descartes fasst, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist das Charakteristikum von ihm, was ihn ein bisschen auch abhebt von vielen Vorläufern, ohne deren Anregungen er nicht auf seine Philosophie gekommen wäre, aber was ihn ein bisschen abhebt, ist, dass er wirklich konsequent die Methodenfrage als eine Frage der Problemlösung betrachtet. Ja? Also die Frage, nach dem Neuen, nach dem Innovativen sozusagen in dieser bestimmten Weise fast, weil er gesehen hat, dass die Mathematiker eben was haben, wie man was finden kann, was man noch nicht gehabt hat, dass das, und dass das eben in der, entwickelt wird, diese Methoden, die die Mathematiker haben, im Zusammenhang des Lösens von Problemen, von Konstruktionsaufgaben primär eigentlich. Und deswegen fast er, kann er sozusagen die Frage der Produktivität einer solchen Methode, einer Forschungslogik, ne? Die Frage der Forschungslogik ist für ihn eine Frage der Problemlösung. Ne? So kann man das charakterisieren. Das ist ganz typisch. Eine Methode finden, aus der Methode finden, wie man maximal Problem löst. An diesem Punkt könnte man sagen, wenn man da angekommen ist, könnte man sagen, aha, jemand, der diese Idee mit der analytischen Geometrie schon gehabt hat, der wird, wenn er sich das überlegt, vielleicht auf den Gedanken kommen zu sagen, na klar, das macht man immer mit der Pappus-Methode. Das macht man immer, wenn man ein Problem hat, geht man immer nach der Pappus-Methode vor. Wir nehmen an, wir hätten schon was, wir suchen und so weiter und so weiter. Es ist sehr, sehr wichtig zu sehen, warum das nicht der Weg ist. Warum dieser Weg nicht akzeptabel ist. Er ist nicht akzeptabel, weil er nicht zu einer universalen Methode führt. Weil er nur wieder die Methode, die die Mathematiker entwickelt haben, für diesen Bereich, für jenen Bereich und für jenen anderen Bereich zur Anwendung bringt. In der Geometrie gehen wir von den Geraden aus. Wovon gehen wir in der Physiologie aus? Was sind die Grundlagen in der Geologie? Von welchen Grundlagen gehen wir in der Ökonomie aus? Egal, wovon wir da jeweils ausgehen, wir gehen immer von was anderem aus. Und wir hätten auf diese Art und Weise nur sozusagen ein Nebeneinander von mehr oder weniger geglückten Anwendungen der Pappus-Methode. Wir haben nicht das, was er eigentlich will, eine universale Problemlösungsmethode. Also sieht er die Sache anders. Sie merken vielleicht schon, dass ich mich da jetzt ein bisschen lang aufhalte, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also die Gewichte in meiner Vorlesung werden ein bisschen umverteilt werden und ich werde auch nächstes Mal noch ein bisschen was über den Descartes reden müssen und die anderen Themen dann halt entsprechend kürzer und hoffentlich klar und einleuchtend nach den Weihnachtsferien. Aber wie ist er diese Sache angegangen? Am besten, glaube ich, kann man das erklären mit dem Hinweis darauf, dass dieser gemischte Zustand von etwas kennen und etwas nicht erkennen, der für jedes Problem charakteristisch ist, ein Zustand ist, in dem ich mich befinde. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Mischung ist ja eine Mischung in meinem Zustand. Das ist ein Zustand, das ist das, was so schön mit dem Wittgenstein Diktum herauskommt. Das ist die allgemeine Form eines Problems. Das Tolle an dem Wittgenstein ist, dass das so schön rauskommt. Ne? Dass da kein Bezug auf irgendwas anderes ist, sondern dass er nur sagt, das Problem besteht darin, dass ich mich nicht auskenne. Das ist sehr wichtig. Und das ist auch für Descartes. Der hat diese Wittgenstein-Formulierung, habe ich gesagt, ein bisschen schärfer gefasst. Der hat was daraus gemacht, womit man was anfangen kann, während es bei Wittgenstein mehr sozusagen eine Art von Diagnose ist oder eine Warnung, was man sich nicht unter einem Problem vorstellen soll. Aber bei Descartes wird daraus was Konstruktiveres. Aber das muss man sozusagen auch bei Descartes sehen, dass das Problem sozusagen was ist, von einem Problem gesprochen wird in Bezug auf einen Zustand, in dem man ist. Es könnte prinzipiell sein, rein theoretisch, kann man sich vorstellen, dass in bestimmten einzelnen Fällen oder auch in einer bestimmten größeren Klasse von bestimmten Fällen, die man kennzeichnen kann, dass es da irgendetwas von mir selber unabhängig Existierendes ist, was der Grund meiner Unklarheit oder Unwissenheit ist. Aber so etwas von vornherein anzunehmen, wäre eine völlig haltlose und durch nichts gerechtfertigte, sozusagen, wie man seit Hegel sagt, schlecht metaphysische Voraussetzung. Es gibt überhaupt keinen Grund, sowas anzunehmen. Das ist einfach schlechte Metaphysik, zu sagen, dass ich ein Problem habe, besteht darin, dass irgendwas, du kennst das ja nicht, das andere, wieso willst du sagen, dass das die Ursache ist? Das ist das ganz wichtig, ja, ganz wichtig. Das Problem besteht in einem Zustand. Die charakteristische Struktur des Problems ist in einem Zustand, in dem diese Mischung stattfindet. Diese Art von Frage, ob da irgendwas anderes ist, was eine Rolle dabei spielt, dass ich mich nicht auskenne oder dass ich etwas Bestimmtes nicht erkenne, die kann überhaupt erst dann einen Sinn bekommen, wenn ich die Grenzen bestimmt habe, die meiner Erkenntnisfähigkeit im Hinblick auf die Aufklärung von Unklarheiten gesetzt sind. Ich muss die Grenzen sozusagen feststellen können, bis wohin ich selbst verantwortlich bin, bis wohin ich selbst sozusagen aufklären kann. Wie weit kann ich die Grenze zwischen dem, was ich erkenne, und dem, was mir nur als Unklares präsent ist, verschieben? Und auf welche Art und Weise kann ich diese Grenze verschieben? Also um auf eins meiner Nebelbilder zurückzugehen, wenn wir annehmen, dass ich eine Taschenlampe habe, das ist eine wichtige Frage, habe ich eine Taschenlampe? Ja, das ist sozusagen eine da. Ist in dem, was ich erkennen kann, ist in meiner Erkenntnisfähigkeit sowas wie eine Taschenlampe? Oder ist keine Taschenlampe? Und wenn eine Taschenlampe, ist es eine mit Gelblicht oder nicht mit Gelblicht? Oder habe ich vielleicht sogar ein Nachtsichtgerät irgendwo? Ich habe es nur nicht gewusst die ganze Zeit. Die Mama hat mir in den Rucksack ein Nachtsichtgerät eingebaut oder so eingesteckt. Ne? Ich habe nicht dran gedacht. Ne? Jetzt in meiner Verzweiflung packe ich den Rucksack aus, ob streiche es, sicher, da ist das Nachtsichtgerät. Also, ne? Oder eine richtige Nebelleuchte oder sowas. Ne? Ja, das muss ich als erstes. Was heißt das? Das heißt, die Übertragung der analytischen Methode von der Geometrie auf die Erkenntnisfrage ist weder durch Analogie noch durch Verallgemeinerung, sondern die Übertragung geschieht so, dass man den Begriff der Erkenntnis selbst als ein Problem behandelt. Das ist sozusagen sein Trick, seine Idee gewesen. Den Begriff der Erkenntnis selbst als Problem behandeln. Wenn ich von einem Problem ausgehe, also wenn ich von einer Situation ausgehe, wo meine Erkenntnisfähigkeit sozusagen getestet wird, wo es darum geht, wie viel kann ich da jetzt eigentlich erkennen? Soll ich da blöd stehen bleiben, nur weil da ein Nebel ist? Und sozusagen, oder soll ich was unternehmen? Und was soll ich unternehmen? Was ist in meinem Rucksack sozusagen drinnen an Instrumenten, um in der Situation weiterzufinden? Das ist ein Problem. Das ist selber ein Problem. Verstehen Sie? Also die Erkenntnis selber, die Suche nach einer Methode der Problemlösung muss bei der Erkenntnis beginnen und die muss man selber als ein Problem betrachten. In diesem Sinn, wenn man eine allgemeine Problemlösungsmethode will, muss man schon ein Problem lösen. Und dieses Problem muss das Problem der Erkenntnis sein. Das muss zwingend das Problem der Erkenntnis sein, die Frage nach dem, was uns in unserer eigenen Erkenntniskapazität unbekannt ist. Wir wissen was über unsere Erkenntniskapazität ist dabei. Das ist die andere Seite natürlich. Ne? Das ist nur dann ein Problem, wenn es auch eine Angabe gibt. Ohne Angabe kein Problem. Ja? Das ist der Unterschied zu dem Wittgenstein ein bisschen. Ne? Bei dem fällt es unter den Tisch, dass man eine Angabe hat. Das ist eine Art von Zirkel natürlich. Ne? In dieser ganzen Sache ist eine Zirkelbewegung. Man muss die Methode, die man sucht, anwenden, bevor man sie hat. Im Grund natürlich ist das quasi der Überschmäh zu dem, was man da hat, dass man das, was man sucht, schon haben muss, damit man es finden kann. Das gilt aber auch, es gilt nicht nur für die Objekte und für die jeweiligen Ziele sozusagen, die man erkennen will, sondern es gilt auch für die Methode als solche. Man muss schon ein Problem lösen, damit man die allgemeine Methode der Problemlösung, und zwar muss man das Problem der Erkenntnis lösen. Dieser Gedanke ist ein Weg, auf dem man zu einer im eigentlichen Sinn erkenntnistheoretischen Fragestellung kommt. So kommt man zu einer Erkenntnis, so auf diese Weise kommt man zu einer erkenntnistheoretischen Fragestellung, zu einer Fragestellung, die wirklich sagt, wenn ich irgendwelche Probleme lösen will, dann muss ich eine Methode haben, und wenn ich eine Methode haben will, dann muss ich zuerst das Problem der Erkenntnis lösen können. Ich muss die Methode zur Anwendung bringen, bevor ich sie fundieren kann. Ja? So kommt man zu einer erkenntnistheoretischen Fragestellung in genau dem Sinn, wie man heute noch von Erkenntnistheorie sprechen würde, ohne jede philosophische Voraussetzung, ohne irgendwelche Metaphysik, ohne Bezug auf irgendwelche philosophischen Traditionen oder so, sondern allein aus einer wissenschaftstheoretischen, oder man könnte ein bisschen enger sagen, aus einer wissenschaftskritischen Perspektive oder Motivation heraus, kommen wir zu dieser erkenntnistheoretischen Fragestellung. Wenn wir in diesem besonderen Sinn vom Problem die Erkenntnis als ein Problem sehen, jetzt fangen wir an, ich komme nicht so weit, wie ich mir gedacht habe, aber wenn wir in diesem speziellen Sinn vom Problem, den wir jetzt herausgearbeitet haben, wo das schon verallgemeinert ist, die Erkenntnis als ein Problem sehen, dann bedeutet das, dass wir unterscheiden können zwischen einer Angabe und einem Gesuchten. Dass wir unterscheiden zwischen etwas, was wir erkennen, und etwas, was wir noch nicht durchschauen, aber in seinem Erkenntnispotenzial erkennen wollen. Und jetzt kommt ein Punkt, der sehr wichtig ist, also sehr subtil, aber sehr wichtig meines Erachtens, damit man überhaupt die Rolle von Descartes in der modernen Philosophie überhaupt und Erkenntnistheorie richtig einzuschätzen, weil das ein Punkt ist, der oft total missverstanden wird. Was heißt eine Angabe haben? Das muss man ernst nehmen. Man muss ernst nehmen, wenn es heißt, auch hier müssen wir eine Angabe haben. Es hat keinen Sinn, diesen Weg zu beschreiten, wenn man nicht feststellt, dass es eine Angabe gibt. So wie eben gegeben seien diese drei Geraden. Eine Angabe zu haben heißt, etwas zu haben, was nicht in Frage gestellt wird. Das ist der wichtigste Punkt an der ganzen Sache. Eine Angabe haben heißt, es gibt was, was einfach nicht relativierbar ist, nicht verhandelbar. Es hätte keinen Sinn zu sagen, dass man so ein Problem wie das, was ich Ihnen da beschrieben habe, mit der Konchoide des Nikomedes, ja, mit dieser Hügelkurve da, dass man, wenn man so ein Problem in Angriff nimmt, damit rechnen müsste, dass die gegebene Gerade G auf einmal eine Parabel wird, nachdem man die ersten drei. Die Gerade muss eine Gerade bleiben und es muss klar sein, was eine Gerade ist. Das muss so sein und muss so bleiben. Das ist der Witz von dem, dass man sagt, es gibt eine Angabe. Die Angabe ist nicht verhandelbar. Oder dass man sagt, man weiß nicht, was für eine Art von Kurve eine Gerade überhaupt ist. Egal wie oder was, wie man das definiert oder so, es muss hundertprozentig so sein. Es muss eben eine Gerade sein, es kann nicht dann was anderes werden. Und genauso wenig, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, das führt jetzt sozusagen zu einem der meines Erachtens typischen neuzeitlichen Grundmotive von Rationalismus, aber eins, das eben normalerweise gar nicht so richtig gesehen wird. Genauso wenig hat es einen Sinn, die Erkenntnis als ein Problem in diesem Sinn zu behandeln, wenn man nicht etwas angeben kann, was Erkenntnis ist. Es hat keinen Sinn, sozusagen herausfinden zu wollen, auf diese Art und Weise, was Erkenntnis ist, wenn man von vornherein nicht weiß, nichts hat, wovon man sagen könnte, das ist Erkenntnis. Und zwar so, dass das nicht verhandelbar ist. Es muss was geben, was die Angabe ist. Also es muss sozusagen einen Blick, um in meinem Bild zu bleiben, es muss was geben, dass ich weiß, da unten sind meine Füße. Und das ist nicht, das sind nicht die Schuhspitzen von irgendwem anderen, der, ja, das muss klipp und klar sein. Also das, vielleicht kann ich das dann dadurch testen, dass ich mich bewege und schaue, ob sie die mitbewegen oder so, sie meine Knie heben und das an, oder irgendwas anderes, aber das muss, wenn ich es dann habe, dann bleibt es. Ja, ist das, das ist, glaube ich, verständlich. Es ist aber ein heikler Punkt. Man muss sehen, worauf es dabei wirklich ankommt, bei dieser Forderung. Und ich selber, ja, möchte sagen, hier in dem Text, das reguläre Direktion im Ingeni, 28, 29, im Winter verfasst und dann auch wieder abgebrochen, in diesem Kontext ist der entscheidende Aspekt der, dass es nicht hinterfragt werden darf oder in Zweifel gezogen werden darf. Und das bedeutet natürlich auch, dass so eine Erkenntnis, so ein Fall von Erkenntnis, eine gewisse Plausibilität haben muss. Also das muss schon was sein, wovon man sagen wird, ja, ja, also das ist schon klar, dass man das nicht hinterfragt. Es braucht aber meines Erachtens nicht unbedingt zu heißen, dass man nicht irgendwelche Perspektiven erfinden kann, aus denen man sagen würde, aber quasi hundertprozentig, weiß nicht, ob man nicht doch vielleicht oder so. Das heißt es, glaube ich, nicht. Sondern es heißt, es ist, bleibt fest, man bleibt dabei und es muss in einer gewissen Weise plausibel sein. Es kommt darauf an, in diesem Kontext, dass er darauf besteht und bestehen muss, dass es so etwas gibt, was ein unhinterfragbarer Fall von Erkennen ist und dass man dafür plausible Beispiele finden kann. Wie Sie alle wissen, ist es bei dem Descartes der Meditationen ganz anders. Dort ist es wirklich anders. Dort spielt wirklich die Identifikation einer Gewissheit, die gegen jeden Zweifel aus jeder Perspektive immun ist, eine entscheidende Rolle. Aber das ist ein Unterschied. Und die Gründe, die ihn dazu geführt haben, in den Meditationen darauf zu bestehen, dass er was finden muss, was in dem Sinn gewiss ist, dass man es aus keiner Perspektive, auch nicht einmal aus einer erfundenen, so quasi, in Zweifel ziehen kann. Die Gründe, die ihn dafür geführt haben, sind nicht einfach, dass er erkannt hat, dass das zu schwach war, was er da vorher, sondern es ist eine Verschiedenheit des Kontexts. Es ist nicht ganz leicht, ich sage, das ist ein heikler Punkt und ein subtiler Punkt, der Unterschied, um den es da geht. Er gibt in diesen regulären Direktionen im Ingeni Beispiele an. Es ist schon erstens einmal schon charakteristisch, dass er mehrere Beispiele angibt. Er gibt Beispiele für solche Sachen an, die so etwas wären. Solche Gegebenheiten. Ja, das geht gerade noch. Die Batterie. Okay, er gibt Beispiele an. Er gibt solche Sachen an, wie zum Beispiel die Tatsache, dass eine Kugel überall gleich rund ist. Das ist sowas. Da würde man sagen, naja, schon, ja. Wenn es nicht überall gleich rund ist, ist es keine Kugel. Aber man hat so das Gefühl, aha, das ist mehr so eine Definitionsfrage und was ist da, was könnte da anders sein? Oder auch so ein noch, wie soll man sagen, noch riskanteres Beispiel eigentlich, das 2 und 2, 4 ist. Und unter diesen Beispielen, da hat er mehrere, da taucht auch das auf, dass ich selbst existiere. Das ist auch seine, aber das ist eins unter vielen, unter mehreren Beispielen. Das hat überhaupt noch nicht den Status, den es dann in den Meditationen hat. Aber es muss, toll wäre es natürlich, wenn das was ist, was wirklich niemand und aus keiner Perspektive, aber auf das kommt es nicht an. Ja, es kommt sozusagen darauf an, dass es etwas, wenn man über Erkenntnis forschen will, wenn man erforschen will, was unsere Erkenntniskapazität wirklich ist, dann muss man davon ausgehen, wenn man das so macht, über diese Problemlösungsperspektive, dann muss man davon ausgehen, dass es etwas gibt, was zweifellos Erkenntnis ist. Und ganz wichtig ist der Punkt, Jetzt, was Sie auch schon an diesen kleinen Beispielen sehen, dass es völlig egal ist, wie banal das ist. Völlig egal, wie banal dieses Beispiel ist. Das, worauf es ankommt, ist nur, dass es etwas ist, was man zweifelsfrei erkennt. Es kann ganz banal sein. Das wirkliche Erkennen fängt nicht an mit dem Erkennen von irgendwas besonders Allgemeinen oder besonders Relevanten oder Wirklichen oder so. Das kann das Allerbanalste sein. Wichtig ist nur, dass es was ist, was feststeht und was einen gewissen Charakter sozusagen des unmittelbaren Einleuchtens hat. Also was sozusagen keine Erläuterung braucht, was aus sich selber so. Ja, das ist das, was natürlich auch die Einwände gegen so ein Beispiel wie 2 plus 2 ist 4 dann. Ne? Ah, ist das nicht was, was man unter Umständen beweisen muss? Man kann es ja beweisen. Also, aber was sagt das, dass man das beweisen kann? Sagt das irgendwas, dass das keine unmittelbare, das sind schon wieder schwierigere Fragen. Ich muss jetzt für heute mehr oder weniger aufhören, weil die Zeit aus ist und weil die Batterie gleich streiken wird. Jetzt sage ich heute noch was dazu, wo es nicht so wichtig ist, ob das noch auf der Aufnahme drauf ist. Sehr, sehr hilfreich ist jetzt hier zurückzudenken an den Punkt, an diese Überlegungen von dem Nizzolius, diesem Humanisten mit dem Exempel. Was hat der gesagt, wie die Wissenschaft wirklich funktioniert? Der hat gesagt, man nimmt sozusagen man muss einen einzelnen Fall hernehmen und nicht von dem Fall her verallgemeinern, sondern man muss schauen, wie man diesen Fall, wie man die Situation, die man da versichert, diesen Sachverhalt, wie man den zerlegen kann und wie man den mit anderen Sachen, die man schon kennt, in Verbindung bringen kann und so weiter. So ähnlich geht der da hier vor. Das heißt, ich werde Ihnen dann nächstes Mal erklären, wie er sich diesen Vorgang sozusagen des Erweiterns vorstellt. Also es gibt sowas, was Erkenntnis ist. Und das hat offensichtlich diesen Charakter des Punktuellen. Ich erkenne dies und ich erkenne das. Wie komme ich dazu, sozusagen von sowas aus meine Erkenntnis zu erweitern? Was für Möglichkeiten der Strukturbildung gibt es im Erkennen? Wie kann man eine Sache, die man erkennt, mit einer anderen Sache, die man auch erkennt, in Beziehung bringen? Und wie kann man, wenn man irgendwelche Sachen zueinander in Beziehung gebracht hat, die man kennt, Sachen, die man nicht kennt, von den Beziehungen her, die man schon hat, finden? Und das ist der Punkt, wo ich die ganze Zeit immer schon in der Vorlesung sage, das Tolle ist, dass das genau bei diesem Denken der Proportionalitäten beginnt. Also der einfachste Bereich, die Grundkompetenzen der Rationalität, sind genau die des Denkens in Verhältnissen. Da gibt er Beispiele an und das ist wirklich ein wunderbarer Beleg dafür, dass er so quasi an demselben Punkt wieder anfängt, bei dem wir den Plato verlassen haben, nicht? Bei dem Zusammenhang zwischen dem mathematischen, also dem Denken in Proportionen auf der einen Seite und der Erkenntniskompetenz insgesamt. Es ist natürlich klar, dass für Descartes die Frage dieselbe ist. Wo kommen wir über dieses Denken in Proportionen, das ist noch der Analogie der Mathematik gedacht, wo kommen wir über das hinaus eigentlich? Wir haben da so einen Typ von sozusagen die Erkenntnisse, dann wie bringen wir die Erkenntnisse zueinander in Beziehung? Wie können wir, wenn wir Erkenntnisse zueinander in Beziehung gebracht haben, etwas, was wir nicht erkennen, durch diese Beziehungen sichtbar machen? Zum Beispiel, wenn wir einen Nebelfleck haben, wie wir aus dem, was wir rechts und links von dem Nebelfleck sehen, wie können wir versuchen, Hypothesen darüber aufzustellen oder so, was hinter dem Nebelfleck sich verbirgt, noch so ein Flugzeug. Und wie können wir, das ist dann der letzte Punkt, das sind die schwierigsten, die komplexesten Probleme, sind die, wo in der Angabe etwas vorkommt, was wir noch nicht ganz durchschauen. Das sind dann die sogenannten, die im engeren Sinn empirischen Probleme, die Probleme, die einen empirischen Gehalt haben. Wie geht man mit denen und kann man dafür auch eine Methode angeben? Also ein kleines bisschen kommt da nächstes Mal, aber wir werden dann nächstes Mal, glaube ich, auch schon was über Reaktionen und wie die Geschichte weitergeht, wie das rezipiert worden ist, diese Ideen von Descartes erzählen können. Danke für heute.